ARD.
Mit seinen radikalen, legendären und vor allem modernen Architekturideen hat das Bauhaus die Wohnkultur des vergangenen Jahrhunderts revolutioniert. Ein Bau der Zukunft als Gesamtkunstwerk, das Architektur auch als soziale Aufgabe sieht. Das waren die Grundideen des Bauhauses. Als politisch engagiertes Laboratorium sorgte die Schule in den 1920er Jahren für Furore. Gegründet wurde die Kunstschule vor über 100 Jahren in Weimar.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Es geht ums Bauhaus heute natürlich, denn das ist ja was, was wirklich in die Welt gestrahlt hat, die Wohnkultur verändert hat. 100 Jahre Bauhaus Dessau feiern wir dieses Jahr und es war ein bisschen der Grund für uns, einen Schwerpunkt zu legen und zwei Teile zu machen, denn wir hatten schon mal eine Weltgeschichte vor der Haustür zum
Weimar.
Bauhaus, nämlich genau in Weimar. Du hattest dich damals 2023 auf die Spuren begeben und zwar im Bauhaus in Weimar. Jetzt vielleicht kurz die Frage, damals war das ja 2023, weil wir ins Jahr 1923 geguckt haben, aber das war ja gar nicht das Gründungsjahr vom Bauhaus. Also was war da nochmal, warum dieses Datum uns so viel besser gefallen hat?
Ja, tatsächlich hast du recht. Also das Bauhaus ist ja 1919 in Weimar gegründet worden, trat aber 1923 an zu einer Leistungsschau. Diese Leistungsschau war nicht ganz freiwillig, obwohl sie zum Teil eben doch von den Meistern des Bauhauses befürwortet wurde, zum Teil aber auch nicht wirklich. Die war so ein bisschen umstritten intern. Unter politischen Vorzeichen musste man das machen, weil es gab eben gewisse Widerstände gegen das Bauhaus. Das ist ja auch nicht unbekannt. Führen ja auch später dazu, dass das Bauhaus dann weg muss aus Weimar. In dieser Zeit hoffte man eben noch, Weimar dafür begeistern zu können oder die Leute dafür begeistern zu können, damit sie das akzeptieren. Und darum sind die damals mit einer großen Ausstellung angetreten, haben auch das einzige Haus gezeigt, das zu Weimar-Zeiten gebaut wurde
Bauhaus.
Und darum ist die auch im Nachhinein so wichtig. Also nicht nur wegen des Hauses, aber eben weil dort klar gemacht wurde, seht uns an, das können wir machen.
Und die Erwartungen quasi waren hoch, der Druck war hoch, könnte man vielleicht so rein interpretieren?
Der Zuspruch war gut, die Resonanz war auch gut. Insofern kann man im Nachhinein sehr zufrieden sein mit dieser Ausstellung. Aber wie gesagt, es hat das Bauhaus in Weimar nicht gerettet.
Ich würde sagen, wir hören gleich mal rein in deine Weltgeschichte, in deine Folge damals aus dem Jahr 2023 über das Bauhaus in Weimar. Dein Feature also von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Begeben wir uns gedanklich auf einen Stadtrundgang durch Weimar. Einen Stadtrundgang, den am Schaffen des Bauhauses interessierte Besucher oder Besucherinnen von auswärts im August und September 1923 am Bahnhof beginnen. Die Rolle der Stadtführerin übernimmt Ulrike Bestgen, die Abteilungsleiterin Bauhaus Museum, Moderne und Gegenwart der Klassikstiftung Weimar.
Der erste Anlaufpunkt war dann das damalige Landesmuseum, das ist heute das Museum Neues Weimar. Dort war eine Ausstellung mit den freien künstlerischen Arbeiten von den Studierenden und von den Lehrenden. Und man muss sich vorstellen, es gab eine lange, große Diskussion, wer darf ausstellen, wie groß, wie umfangreich. Das war damals im Erdgeschoss des Landesmuseums und es war eine großartige Ausstellung mit Werken von allen wichtigen Bauhausmeistern, von Johannes Itten, Schlemmer, Klee, Kandinsky. Also das Schönste vom Schönen, was wir uns heute vorstellen können, plus eben einige ausgewählte Studierende.
Die nächste Station ist das Gebäude der 1921 aus dem Bauhaus ausgegliederten, traditionell ausgerichteten Kunsthochschule, das vom Bauhaus mitgenutzt wird. Dort befindet sich eine Verkaufsausstellung, in der Krüge, Schüsseln oder Teppiche aus den Werkstätten der 1919 ins Leben gerufenen Bildungseinrichtung erworben werden können. Zudem gibt es hier
die Ausstellung internationaler Architekten. Das war etwas, was Gropius ganz gezielt dann auch parallel noch zu den vielen anderen Aktivitäten vorangetrieben hat, dass er nämlich die wichtigsten Architekten der damaligen Zeit, und das sind wirklich berühmte Namen heute wie Le Corbusier, Mies van der Rohe und so weiter, eingeladen hat, Objekte nach Weimar zu schicken, um dort eine Übersicht über die neuesten Entwicklungen in der Architektur zu zeigen.
Und hier unterbrechen wir den Einblick in die erste Bauhaus-Präsentation des Jahres 1923, die innerhalb der Ausbildungsstätte nicht unumstritten ist. Doch dazu später mehr.
Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Ihn zu schmücken war einst die vornehmste Aufgabe der bildenden Künste. Sie waren unablösliche Bestandteile der großen Baukunst. Heute stehen sie in selbstgenügsamer Eigenheit, aus der sie erst wieder erlöst werden können durch bewusstes Mit- und Ineinanderwirken aller Werkleute untereinander.
Mit diesen Worten beginnt das Manifest des staatlichen Bauhauses in Weimar, verfasst von Walter Gropius im April 1919. An seinem Haus soll das Bewusstsein für das Mit- und Ineinanderwirken der Werkleute vermittelt, soll die Grenze zwischen Handwerk und Kunst aufgelöst werden. Gropius führt die Geschicke der Einrichtung während der gesamten Weimarer Zeit hindurch und dann noch eine Zeit lang nach dem aufgezwungenen Weggang gen Dessau. Nur, was meint das eigentlich genau, wenn vom Bau als Endziel aller bildnerischen Tätigkeit die Rede ist?
Das ist das Problem des Manifests. Das Manifest ist ein wolkiger Text, wie man ihn interpretierbarer gar nicht schreiben kann. Es ist nicht nur der Bau, es ist auch die Gesellschaft gemeint, aber er ist durchaus ernstlich an einem Bau interessiert, der alle Kunstformen umfasst. Also im Sinne einer alten Bauhütte, da gab es ja die freie Kunst, wie wir sie heute kennen, nicht im Mittelalter. Alles stand quasi unter der Prämisse des Bauwerks, der Architektur. Der Steinmetz hat die Kathedrale gestaltet und die Maler haben die Bilder dazu gemalt. Also alles folgte einem großen Konzept und das war das, was Gropius daran interessiert hat. Also er meint schon die Architektur, aber durchaus auch im übertragenen Sinne.
Erläutert Ute Ackermann, Kustodin der Bauhaussammlung. Die Kunstwissenschaftlerin geht auch auf die übertragene Bedeutung des Baubegriffs ein.
Wesentlich an den Formulierungen oder an überhaupt diesem Denken beteiligte Künstlergemeinschaft war der Arbeitsrat für Kunst, dem stand Gropius vor. Das war ein Zusammenschluss von Künstlern und Architekten, Ende 1918 gegründet. Und die machten sich tatsächlich darüber Gedanken, welche Rolle der Künstler für die neue Gesellschaft, das war in ihren Augen die sozialistische Gesellschaft, nicht eine DDR-sozialistische Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die ein gemeinschaftliches Gemeinwesen betreibt, in diesem Sinne sozialistisch. Die machten sich Gedanken, dass der Künstler dort eine ganz große Rolle spielen muss. Und insofern ist es natürlich so, dass der Bau auch die Gesellschaft einschließt.
Über die Jahre des langen Weltkrieges hinweg hat Gemeinschaft vor allem Tod auf den Schlachtfeldern bedeutet und gebracht. Gropius liest Gemeinschaft wieder als etwas Schöpferisches, etwas Errichtendes.
Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte, wollen erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen, kommenden Glaubens.
Ich glaube, bei dem Manifest muss man immer daran denken, dass es sehr früh, 1919, geschrieben wurde, eben die Zeit, als hier alles neu aufgebaut wurde, als die Männer aus dem Krieg zurückkamen und eben Gropius auch. Und er hat da sehr emphatische Worte gefunden. Ich glaube, wenn er dieses Manifest 4 Jahre später geschrieben hätte, dann wäre das ganz anders ausgefallen. Dann hätte er auch eher gesagt, Kunst und Technik eine neue Einheit. Und sowas ist ja noch gar nicht drin in dem Manifest. Das Manifest hat einfach einen sehr emphatischen, pathetischen und utopischen Charakter in der Zeit.
Urteilt Anke Blüm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bauhausmuseum. Tüchtige Handwerker oder selbstständig schaffende Künstler sollen laut Programm am Bauhaus erzogen werden. Es heißt dort allerdings klipp und klar:
Kunst entsteht oberhalb aller Methoden. Sie ist an sich nicht lehrbar, wohl aber das Handwerk. Architekten, Maler, Bildhauer sind Handwerker im Ursinn des Wortes. Deshalb wird als unerlässliche Grundlage für alles bildnerische Schaffen die gründliche handwerkliche Ausbildung aller Studierenden in Werkstätten und auf Probier- und Werkplätzen gefordert.
Am Bauhaus ist das Verhältnis von Handwerk und Kunst damit formuliert, dass es sagt, die Schule ist Dienerin der Werkstatt. Das heißt, alles, was an der Schule ausgebildet wird, alles, was die Lehrer Klee, Kandinsky, Gruno, Schlemmer und so weiter lehren, kunsttheoretisch oder als Gestaltungsgrundlage, dient dem Handwerk. Es gibt kein Ausbildungsziel freier Künstler, Maler, Grafiker, höchstens Dekorationsmaler. Das gibt es da nicht. Man ordnet sich wirklich dem Handwerk unter.
Entsprechend heißen die Auszubildenden Lehrlinge und Gesellen, die Lehrer Meister. Die einzelnen Werkstätten wie Wandmalerei, Töpferei, Weberei oder Tischlerei werden von Künstlern als Formmeister und einem Handwerker als Werkmeister gelenkt.
Das Bauhaus funktioniert, sagen wir mal, ab 1920, 21 dann mittelgut. Also man muss immer mal wieder an den Stellschräubchen drehen. Es ist so, dass man sich einschreibt, man wird angenommen, gehen wir mal davon aus. Man kann das finanzieren oder man hat irgendwie ein kleines Stipendium und man kriegt das hin. Dann macht man ein halbes Jahr bei Eten Vorkurs, das ist verbindlich, das muss man tun. Wenn man den bestanden hat, darf man sich eine Werkstatt wählen, man muss eine wählen. Man darf die aber aussuchen. Dann arbeitet man dort ein halbes Jahr zur Probe und dann darf man einen Lehrvertrag mit der Handwerkskammer abschließen. In dieser Werkstatt absolviert dann seine Handwerkslehre und hat zusätzlich Unterricht in Gestaltungslehre, Farbenlehre und Formlehre.
Alter, Geschlecht, Nationalität – all das spielt bei der Aufnahme ans Bauhaus keine Rolle. Nur, dass Ausländer laut Programm eine Aufnahmegebühr von 40 statt 20 Mark begleichen müssen. Ein Jahr nach dem verlorenen Krieg ist das eine Ansage. Verfügt wird im Programm zudem die Pflege eines freundschaftlichen Verkehrs zwischen Meistern und Studierenden. Ein außergewöhnliches Konzept für eine Bildungseinrichtung.
Es ist ein ganz wichtiger Passus im Bauhaus-Manifest, der sich unter anderem dann auch zeigt, beispielsweise in den Bauhausfesten. Das Bauhaus hat ja am Anfang, je größer die Not war, desto mehr hat man gefeiert. Im Bauhausgebäude selbst, aber auch natürlich in Lokalen außerhalb Weimars. Man hat dafür Kostüme gebaut, man hat Sketche geschrieben. Und das sind ja Dinge, die dann auch hinterher ganz häufig in der Bühnenwerkstatt auch mitentwickelt wurden.
Es ist offensichtlich. Auf dem Weg zu einer neuen Baukunst verlässt das Bauhaus die durch klassische Ausbildungsmethoden ausgetretenen Pfade. Und es gelingt der Einrichtung, ganz unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten anzuziehen. Paul Klee, Lionel Feininger, Wassily Kandinsky, Gerhard Marx, Oskar Schlemmer kommen hier zum Zuge.
Gropius sagt, jeder von denen ist nützlich, jeder bringt eine eigenwillige Gestaltungsweise mit. Und die sind alle wichtig. Und das finde ich auch das Großartige an Weimar, dass das so ein fragiles und trotzdem funktionierendes Gleichgewicht von starken, ganz unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten ist. Jeder hatte seine Funktion, jeder hatte etwas beizutragen. Also jeder konnte da im Grunde sich wirklich seiner Natur und seiner Persönlichkeit entsprechend am Bauhaus wichtig und angenommen fühlen.
Was sich am Bauhaus für Gropius und Co. weniger glücklich gestaltet, ist ausgerechnet die Architekturausbildung.
Interessanterweise ist es ja überhaupt erstmal so, dass es bis 1928 am Bauhaus überhaupt gar keine Architekturabteilung gibt. Er fängt erstmal bei den unterschiedlichen Handwerken an, bei den unterschiedlichen Werkstätten. Aber wirklichen Architekturunterricht einzuführen, wäre dann sehr aufwendig gewesen. Und dafür hatte er erstmal gar nicht das Geld und das Personal.
Zudem weiß man am Bauhaus nicht, wie die neue Architektur aussehen soll.
Man hat da wirklich Fragezeichen in den Augen. Und wenn man sich vorstellt, das waren ja keine Technokraten, Das waren ja Träume und Visionäre, Utopisten. Plötzlich sollten die was realisieren. Das ist ja nicht Theater oder Party oder vielleicht ein einzelnes Möbel, sondern das ist plötzlich ein komplexes Gebilde wie ein Bau, was dann auch noch die neue Gesellschaft symbolisieren soll, dass man da erstmal stutzt und denkt, und jetzt konkret, wie soll denn das werden? Das war tatsächlich schwierig. Ich glaube, das war wirklich eine Frage, die damals noch nicht beantwortet werden konnte.
Obwohl die Verschiedenheit der Künstlerpersönlichkeiten am Bauhaus hochgehalten wird, Differenzen bleiben nicht aus. Der Konflikt zwischen Gropius und Johannes Itten, seit 1919 in Weimar, verdient dabei ein genaueres Hinsehen, weil er programmatische Veränderungen anzeigt.
Wir müssen uns vorstellen, auf der einen Seite gab es Johannes Itten, der den Schülern eine im Fokus größtmögliche Freiheit auch zugestehen wollte, dass sie sich selbst finden und dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Und auf der anderen Seite Gropius, der mehr und mehr feststellt, dass man sich der Industrie hin öffnen muss. Und das geht diametral auseinander. Und man sieht anhand der Dokumente, wie die anderen Bauhauslehrenden, so wie Feininger, Klee, Marx, sich damit auseinandersetzen mussten. Und man merkt, dass ihn unwohl ist. Sie sehen, der Gropius geht da einen Weg, wir müssen da mit, aber man muss sich das dann auch für sich zurechtlegen.
Oskar Schlemmer etwa konstatiert die
Abkehr von der Utopie. Wir können und dürfen nur das Realste, wollen die Realisation der Ideen erstreben, statt der Kathedrale die Wohnmaschine. Abkehr also von der Mittelalterlichkeit und vom mittelalterlichen Begriff des Handwerks und zuletzt des Handwerks selbst.
Gropius erkennt, dass die Schule mit der Orientierung auf das Handwerk nicht mehr weiterkommt.
Er erkennt auch, dass beispielsweise ein Unterricht, wie Johannes Itten ihn eingeführt hat, dass die Schule damit im Grunde nicht gewappnet ist für die Herausforderungen der Zeit. Sein Ziel war ja doch junge Gestalter, heute würden wir sagen Designer, Architekten, nicht den Künstler, sondern durchaus eben diese spezifischen Berufe auszubilden, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen in gestalterischer Weise und vor allen Dingen für eine demokratische, sich neu formierende Gesellschaft Dinge bauen, Dinge entwickeln. Und da sieht Gropius natürlich die Notwendigkeit, auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Und er sieht weiterhin auch die Notwendigkeit, dass man auch ökonomisch denkt. Und das fasst er dann zusammen und das kommt dann hinterher bei ihm in diesem programmartigen Vortrag, den er da 1923 anlässlich der berühmten Bauhauswoche hält, Kunst und Technik, eine neue Einheit. Das ist das neue Programm, was sich sukzessive so ab ungefähr 1922 nach und nach entwickelt und dann wirklich offizielles Programm der Schule wird.
Itten geht 1923 aus dem Bauhaus fort. Von den programmatischen zu den politischen Konflikten um die Ausbildungsstätte.
Ja, ich glaube, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wie aufwühlend und zerrissen diese Zeiten waren. Der Krieg war verloren, der Herzog hatte hier abgedankt, es gab ein neues politisches System. Es gab auf einmal einen Landtag, in dem Parteien miteinander diskutierten, es gab eine Geschäftsordnung, es gab auf einmal demokratische Abstimmungsprozesse. Und das ist etwas, was ganz neu eingeübt werden musste und was aber auch zu enormen Streitigkeiten und Kämpfen führte. Und das Bauhaus war auch immer Ziel wieder dieser Streitigkeiten, weil es darum ging, Haushaltsmittel für das Bauhaus bereitzustellen von Thüringen. Und das wollten viele rechte Politiker nicht oder rechtsorientierte Politiker. Also ich glaube, diese Zeit mit ihren Konflikten können wir uns heute ganz schlecht vorstellen.
Streitigkeiten werden nicht nur um das Bauhaus ausgetragen, sie spielen sich ebenso darin ab. 1919 etwa gibt es eine Auseinandersetzung um einen Auszubildenden, der eine nationalistische Rede hält. Sie endet mit seinem Austritt und dem einer Anzahl weiterer Bauhausschüler. Ein Konflikt, der illustriert, dass die Lernenden längst keine homogene Gemeinschaft bilden.
Ich würde sagen, es ist eine unglaubliche Vielzahl von ganz unterschiedlichen Einstellungen, Meinungen, Charakteren, Biografien. Und auch die Lehrenden waren extrem unterschiedlich. Natürlich hatten Kandinsky ganz anders gedacht, der die russische Revolution quasi mitbekommen hatte, als Gerhard Marx, der Gropius ganz unverblümt schreibt. Und übrigens bin ich eher einer von den Völkischen. Wobei man sagen muss, das Völkisch ist zu der Zeit anders konnotiert, als wie wir es heute wahrnehmen.
Die Bauhausausstellung von 1923 in Weimar, sie ist im Grunde genommen das Resultat der Debatten um die Finanzierung des Bauhauses. Seitens der Thüringer Landesregierung, des Geldgebers also, wird
der Wunsch geäußert, dass das Bauhaus einmal eine Leistungsschau zeigt für die Öffentlichkeit, auch um zu beruhigen. Und insofern ist diese Ausstellung vor diesem Hintergrund auch erstmal so eine Vergewisserung auch der Leistungen des Bauhauses zu sehen. Das Bauhaus selbst hat sie sicherlich auch dahingehend als sehr wichtig empfunden, dass man die Kritik, die ständig geäußert wurde, dass man dieser Kritik auch einmal etwas entgegensetzen wollte.
Nicht jeder am Bauhaus zeigt sich jedoch von dieser Ausstellung überzeugt. Feininger wie Klee etwa glauben, die Einrichtung sei noch nicht so weit, die Ausstellung komme zu früh.
Gropius erkennt aber die Chancen, dass er das Bauhaus mit dieser Ausstellung auch international und national bekannt machen kann und drängt dann wirklich die ganze Schule so ab Herbst 1922, dass diese Ausstellung im Sommer 23 stattfindet.
Gropius hat bei dieser Veranstaltung durchaus kommerzielle Aspekte im Blick.
Die Bauhausausstellung war ein riesiges Event, muss man heute sagen. Und es war für Walter Gropius im Vorfeld aber auch, man kann das anhand der Akten auch sehr gut nachvollziehen, eine Möglichkeit, dass er versuchen wollte, dass die Objekte, die in den Produktivwerkstätten auch hergestellt werden, dass man natürlich über die Bauhausausstellung ein großes Publikum auch nach Weimar zieht, um damit auch Vertriebsmöglichkeiten zu finden und Kunden zu finden.
Zudem hofft Gropius auf spendable Geldgeber. Höhepunkt der Ausstellung ist das Haus am Horn.
Gropius hatte sich ja zum Ziel gesetzt, dass alle Werkstätten gemeinsam eben an einem Gebäude arbeiten. Es gab dazu ja einen schulinternen Wettbewerb, den er ausgeschrieben hat und damit auch eine Begeisterung am Bauhaus für dieses Projekt, der durchaus auch sehr umstrittenen Bauhausausstellung entfacht hat. Und ausgewählt wurde der Entwurf von Georg Muche, also ein kleines Gebäude, ausgeführt für eine Familie mit zwei Kindern, freistehend, also der Traum eigentlich eines Einfamilienhauses, wie wir uns das heute vorstellen. Ein Grundriss, der an eine kleine, doch ja Renaissance-Villa auch sich dann angliedert.
Das ist das einzige Haus, was das Bauhaus in Weimar gebaut hat, mit einem quadratischen Grundriss mit einem großen Mittelraum und den schiffskabinenartigen Räumen für die einzelnen Bewohner. Also ein Konzept, wo auch Individualität und Gemeinsamkeit gelebt werden kann. Und das ist ein Haus für Weimar völlig untypisch mit einem Flachdach. Also eine ganz, ganz moderne Architektur. Die ist dann gemeinschaftlich entstanden. Alle Ausstattung wurde vom Bauhauswerkstätten erzeugt. Das Haus wurde vom Bauhaus entworfen und von Firmen gebaut.
Es ist schon der Versuch, günstig auf neue Art eine ganz neue Form des Wohnens zu schaffen. Erstmal ganz generell gesprochen. Ob das dann funktioniert, ob das sich alles bewährt, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber es war erstmal ein Versuch, wir müssen einfach mal alles ganz neu denken.
Das Haus am Horn präsentiert sich 1923 mit der ersten Einbauküche.
Es war schon in dem Sinne gedacht, dass man Fabrikprinzipien in den Haushalt überführt, also die Fließbandproduktion zum Beispiel. Dass man eben sagt, die Hausfrau verliert möglichst wenig Zeit, indem sie wenig unnütze Wege geht in so einem Raum, sondern immer nur einen Schritt weiter geht und dann das Essen schnell servieren kann und dabei Zeit spart.
Zeit, die die Dame des Hauses dafür nutzen kann, um sich den spannenderen und schöneren Dingen des Lebens zu widmen. Die ursprünglichen Möbel des Ausstellungshöhepunktes von 1923 sind inzwischen allerdings weitestgehend verloren gegangen.
Insofern ist das, was man heute sieht, entweder Rekonstruktionen im Haus am Horn oder aber wir haben natürlich an bestimmten Stellen die Möbel dann als eine Art Linienmöbel nachempfunden, sodass man das Verhältnis des Möbels auch zum Raum nachvollziehen kann.
Während der Bauhausausstellung in den Augusttagen findet zusätzlich eine Bauhauswoche statt. So wird im Deutschen Nationaltheater Schlemmers triadisches Ballett gezeigt.
Es gab Vorführungen vom Mechanischen Kabarett in Jena, das war ein Studentenprogramm, auch Sketche von Oskar Schlemmer. Es gab auch ein hinreisendes Musikprogramm hier in Weimar, das sich Gropius selbst auch gekümmert hat, wo er dann Strawinsky eingeladen hat, Krennic, Busoni, also großartige Komponisten, deren Musik hier gespielt wurde. Und er hat dann auch einen der wichtigsten Dirigenten nach Weimar geholt.
Nämlich Hermann Scherchen. Die Bauhausausstellung von 1923 erfährt den Zuspruch von etwa 15.000 Besuchern. Es erscheinen viele Presseartikel, nicht nur positive. Selbst im Ausland stößt man auf Aufmerksamkeit.
Der damalige Reichskunstwart, der sagte, hier ist wirklich mit großem Ernst versucht worden, etwas für die Zukunft zu gestalten. Und das muss man wirklich dann auch anerkennen.
Nur am Schicksal des Bauhauses in Weimar ändert das nichts. Es steht weiter in der Kritik. Und als nach dem 10. Februar 1924 ein Bündnis aus liberalen und konservativen Kräften die Geschicke Thüringens lenkt, nämlich der Thüringer Ordnungsbund, sind die Weimarer Tage des Bauhauses endgültig gezählt. Bald schon wird der Etat straff eingekürzt. Die Schule ist nicht mehr lebensfähig. Und so bedarf es einer neuen Bleibe. Gropius und das Bauhaus ziehen um nach Dessau.
Dessau war eine aufstrebende Industriestadt mit doch auch sehr viel Geld. Er hatte aber auch Angebote von anderen Städten, also Frankfurt, Krefeld waren auch zum Beispiel im Gespräch. Aber dann hatte er eben mit dem Bürgermeister dort, Fritz Hesse, wohl den besten Kontakt. Und der hat ihm dann ja versprochen, dort auch ein Bauhausgebäude bauen zu können. Also da war es dann tatsächlich ein städtisches Institut und nicht mehr vom Land bezahlt.
Wer sich näher mit der Geschichte des Bauhauses befassen will, dem sei ein Besuch des Bauhausmuseums in Weimar ans Herz gelegt. Es wartet mit einem echten Highlight auf.
Die historische Bauhaussammlung, also die älteste Bauhaussammlung weltweit, die Walter Gropius 1925 zusammen mit dem damaligen Museumsdirektor kuratiert hat, zusammengestellt hat. Es sind 168 Objekte aus verschiedenen Werkstätten, die wir in einer großen Vitrine inszeniert haben, die Gropius damals als wichtig erachtete, um sie in Weimar zurückzulassen. Er wollte, dass hier eine Dokumentation des Bauhauses zurückbleibt.
Die Weimarer Phase des Bauhauses. Sie umfasst eine kurze, viel zu kurze Phase, auch wenn darin Bedeutendes geschieht und die Geschichte des Hauses in Dessau fortgeschrieben wird. Denn der Umzug des Bauhauses bedeutet in Weimar einen Sieg der Engstirnigkeit. Weil es immer wieder Menschen gibt, Regierungen gibt, die neue Ideen, neues Denken und ständige Kreativität als Gefahr empfinden.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Was ist das? Modern. Teil 1, das Bauhaus in Weimar. Tom, deine Weltgeschichte aus dem Jahr 2023, also als du das besucht hattest für uns, haben wir ein bisschen aus der Versenkung geholt, weil das ja schon gepasst hat. In Teil 2 geht es dann um das aktuelle Jubiläum und den Umzug nach Dessau und was dann alles in Dessau passiert. Wollen wir jetzt gar nicht zu viel verraten.
Nein.
Ich möchte noch mal ganz kurz mit dir auf diesen Anfang, auf diesen Ursprung gehen vom Bauhaus, also wirklich diese Idee vom Bau der Zukunft, vom Gesamtkunstwerk, ja, dass Handwerk, Kunst ineinander gehen. Ich finde, es ist so spannend, dieser Moment nach dem Zweiten Weltkrieg. So ein Bedürfnis?
Also ein Bedürfnis glaube ich auf jeden Fall. Also was ich an diesem Manifest und auch an diesem Programm selbst, was dann das Bauhaus kennzeichnet, so spannend finde, ist tatsächlich, dass Gemeinschaft als etwas Positives gesehen wird. Das finde ich kurz nach dem Ersten Weltkrieg wirklich bemerkenswert. Gemeinschaft steht eben jahrelang nur für Krieg, nur für Tod, nur für Verletzung, Opferzahlen. Nun gibt es eine Institution, die sagt, okay, wir bauen gemeinsam. Wobei ich also finde, dass in diesem Manifest es relativ unklar ist, was eigentlich gebaut wird. Also das heißt ja da, um es mal kurz vorzulesen, wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird. Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens. Das ist natürlich sehr massiv, sehr pathetisch. Ich würde fast sagen, typisch 1919, sehr expressionistisch, oder dieser ganze Gestus, der ist da offensichtlich. Und ich bin aber der Meinung, dass man auch doppelt interpretieren kann, diese Ausführung, die er da macht. Also Gropius hat ja dieses Manifest geschrieben. Also zum einen lässt sich der Bau eben tatsächlich als reiner Bau lesen. Aber zum zweiten lässt sich eben dieser Bau auch gesellschaftlich lesen. Also man baut eine neue Gesellschaft auf. Und insofern finde ich diese Verbindung, dass er gleichzeitig baut und gleichzeitig eine Gesellschaft aufbaut, konkret baut und gesellschaftlich baut, sehr interessant, weil hier meines Erachtens schon die gesellschaftliche Bedeutung von Bau mit hineinbezogen wird. Also das erscheint mir ganz offensichtlich zu sein, dass er halt sagt, dass es eben konkreter Bau und das ist aber trotzdem auch gesellschaftlicher Bau.
Ich finde es auch spannend, was du auch mit drin hattest, dass im Bauhaus, also an der Schule, an der Bauhausschule, dass da auch Ausländer studieren durften. Mit einer anderen Gebühr, aber ich meine, das fand ich schon interessant, wie du ja auch meintest, wir sind ja nach dem Ersten Weltkrieg, der quasi noch der große Krieg damals ja auch genannt wurde, weil man ja nicht wusste, dass nochmal ein zweiter schrecklicher Weltkrieg kommt. Und da aber zu sagen, wir sind dafür offen, zeigt eigentlich auch dieses vielleicht Gesellschaftsbild schon, oder?
Ja, finde ich auch. Also das finde ich ganz, ganz elementar, dass man da sieht, es gibt also eine Gemeinschaft über Grenzen hinweg. Es wird auch eine Gemeinschaft formuliert zwischen, also mehr oder minder formuliert, also mit Abstrichen, aber es gibt auch eine angedachte Gemeinschaft zwischen Meistern und Auszubildenden, das finde ich auch sehr offensichtlich, dass man da einen Zusammenhang aufbaut zwischen diesen Gruppen, dass man also diese Hierarchien so ein bisschen abflacht. Also das finde ich doch sehr, sehr entscheidend, weil es eben meines Erachtens auch ein anderes Pädagogikziel vorgibt als in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als in Zeiten der Monarchie. Daran merkt man meines Erachtens auch ein neues Herangehen. Und was ich auch sehr interessant finde, das ist ja, dass er dann nochmal Gemeinschaft formuliert, wieder Gemeinschaft, die Kunstrichtung. Er will eben nicht, dass die in selbstgenügsamer Eigenheit existieren, sondern sich eben alle aufeinander beziehen. Die sollen in einem Sinn Kunst schaffen, der über das eigentliche Kunstwerk als solches hinausgeht. Das finde ich sehr interessant.
Ich finde das auch spannend, weil vielleicht jetzt noch nicht so sehr aus dem Manifest heraus, aber dann ja trotzdem als Grundlage dafür und wie sich das entwickelt, ist halt auch diese Idee vom Künstler oder der Künstlerin und der Kunst, die halt eine Rolle in der Gesellschaft hat. Und das finde ich auch wunderbar. Und das ist ja das, warum, finde ich, das Bauhaus auch noch so lange wirkt einfach. Weil, und da kannst du mich jetzt korrigieren, ob das schon am Anfang auch so war oder auch später kommt, das ist natürlich Bauhaus, wenn wir jetzt im Nachhinein drauf gucken, bringt natürlich auch, dass etwas nicht zu teuer sein soll eigentlich, ne? Und auch so eine soziale Rolle hat.
Das, wie gesagt, das meinte ich vorhin, als ich schon gesagt habe, dass ich das schon in das Manifest hineinlese eigentlich.
Das kann man dann schon auch, da, ne? Könnte man sagen.
Würde
ne?
ich sagen, ja. Ja. Also wie gesagt, für mich kommt diese doppelte Bedeutung schon in diesem Manifest zum Ausdruck, sowohl konkret als auch eben gesellschaftlich zu bauen. Und ich glaube, da ist nicht gemeint, wenn Millionen Hände schaffen, klar könnte man sagen, die bauen alle für den König, aber ich glaube, das ist hier eindeutig nicht gemeint. Also darum geht es hier nicht. Im Zuge eines neuen Glaubens zu schaffen, da muss man, glaube ich, dann doch schon mit anderen Gesellschaftsordnungen hantieren.
Und wir haben das Haus übrigens, das haben wir jetzt im Vorgespräch gar nicht so sehr erwähnt, aber das, was Sie dann ja zeigen, ist ja das berühmte Musterhaus am Horn.
Genau.
Genau. Warst du da eigentlich mal in
Weimar? Ich war da mal gewesen, das ist jetzt aber wie gesagt 2 Jahre her.
Stimmt, für das Feature warst du ja.
Und
da, genau.
Ich fand es damals etwas unterkühlt, das weiß ich noch. Also wo andere eben sehr begeistert gleich sagten,
ziehe ich ein.
Da ziehe ich ein. Würde ich nach wie vor sagen, ich bleibe doch lieber im Altbau. Also das ist irgendwie dann wohl doch meins. Obwohl ich festgestellt habe, interessanterweise ist ja dort die Anordnung der Räume als sehr besonders herausgestrichen worden. Das heißt, in der Mitte war der Wohnraum und ringsherum waren die Zimmer für alle Familienmitglieder. Das habe ich jetzt interessanterweise in Schweden auch entdeckt, in ganz normalen Bürgerhäusern. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das fand ich dann jetzt auch wieder interessant,
Dass
wenn man mal darauf gestoßen wird, dass man dann in anderen Häusern doch darauf achtet.
Ja, und vielleicht aber auch in anderen Gesellschaften, nicht wahr? Und klar, wenn man, ich meine, es ist ja auch ein bisschen heutzutage ein Luxus zu sagen, ich entscheide mich vielleicht für einen Altbau, weil wir wissen, was ein Neubau oder ein moderner Bau sein kann und wie sich das weiterentwickelt hat. Wir haben ja auch die ganzen tollen Künstlerinnen und Künstler, die dann schon am Anfang in Weimar mit dabei sind. Ich meine, wir haben Kandinsky, nicht wahr? Wir haben Paul Klee, Feininger, das ist wirklich Gerhard Marx, Oskar Schlemmer, all die sind schon dabei. Es muss so eine tolle Show gewesen sein. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten die doch, glaube ich, auch wahrscheinlich Postkarten oder sowas zu der ersten Show gemacht. Ich glaube, da gab es was. Aber nur um zu sagen, dass es wirklich eine Leistungsschau war, wo ich gerne Mäuschen gespielt hätte.
Das ist wohl wahr. Und also mich fasziniert da nach wie vor, dass diese Einheit dort funktioniert hat. Also du hast verschiedene Egos, die dort hantieren und arbeiten oder Kunst machen, sage ich jetzt mal. Ein blödes Wort, Kunst machen, aber
gut. Schaffen.
Kunst schaffen, genau.
Vielleicht, kreieren.
Klingt schöner, ja. Und dass diese Egos zusammenhalten können, dass die zusammenarbeiten können, dass die ein Ziel gemeinsam verfolgen können, dass die ihre Egos zurückstellen und dann trotzdem gemeinsam vorangehen. Auf der anderen Seite, das wird ja in dem Feature auch klar, gibt es ja dann doch schon Streitigkeiten.
Das stimmt.
Und es hat eine gewisse traurige Dimension. Und klar, dass die sich an Entwicklungsfragen stoßen, liegt in der Natur der Sache. Das Gruppe ist eben sagt, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen uns in Richtung Technik öffnen, wir müssen uns in Richtung Industrie öffnen und andere das nicht mitmachen wollen, verstehe ich schon. Schlemmer spricht ja schon 22 von der Wohnmaschine und nicht mehr von der Kathedrale.
Gut, das hängt halt natürlich damit auch zusammen, wie sich die Gesellschaft drumherum entwickelt, nicht wahr? Wie die Industrie sich drumherum entwickelt und all das. Und das geht natürlich sehr schnell, wenn wir uns überlegen. Gründung 1919. 23 ist die Ausstellung, die Leistungsschau. Und 24 ist ja dann eigentlich schon diese verhängnisvolle Thüringer Landtagswahl. Mhm. Und dann müssen sie ja 25 nach Dessau. Also es ist ja eigentlich auch für so eine richtige neue Idee, sich dann zu entwickeln und all das. Das ist natürlich eigentlich auch gar nicht so viel Zeit alles. Nicht
Nee, das ist sehr wenig Zeit, finde ich. Da muss ich das natürlich alles erst finden, muss zusammenspielen. Man muss sich korrigieren, man muss merken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Mag jetzt nach einer Binse klingen, aber im Grunde genommen ist es das nicht, weil es ja ein fortlaufender Lehrprozess ist auch und in dem andere Leute sich bewegen müssen. Und insofern ist es eben keine Binsenweisheit, dass das eben verändert wird. Weil ich meine, es gibt genügend Gegenbeispiele, dass man es eben nicht macht. Dass man eben solche Dinge einfach auf sich beruhen lässt, sich miese Routinen einschleifen und dabei die Sache bewenden lässt. Und das machen die da nicht. Also die gehen weiter, wollen weitergehen, wollen mehr. Und wie gesagt, relativ schnell ist klar, dass Gropius auch das Bauhaus neu ausrichten will. Die Gesellschaft baut sich auf und entsprechend kann man auch in einer Bildungseinrichtung wie dem Bauhaus neue Wege gehen.
Und sie lassen sich nicht einschüchtern. Das ist ja das in dem Sinne Wichtige, weil sie halt sagen, sie können halt wegziehen. Sie finden einen neuen Ort, nämlich in Dessau. Ich würde sagen, Tom, das war jetzt, was ist das? Modern. Die Frage klären wir vor allen Dingen im zweiten Teil. Das haben wir jetzt nur so angeteasert mit unserer Weltgeschichtenfolge vor der Haustür hier in Weimar, Teil 1 mit unserer Folge aus dem Jahr 2023. Und 2 stellt sich dann dieser Frage, was passiert in Dessau und was ist das eigentlich modern? Und ich würde sagen, weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür. Außer Teil 2, die hören Sie auch in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Bis gleich in Teil 2. Tom?
Gute Wahl, ja.
Machen Sie es gut.
Tschüss.